Okay, ihr Lieben. Oh, das ist laut. War super, ne? War der Hammer. Ihr Lieben, Heldenzeit, das ist unser Thema heute. Wir wollen nachdenken ein bisschen über Superhelden. Und da würde ich euch am Anfang gerne ein bisschen mit reinnehmen und die Frage stellen, was macht eigentlich ein Superheld zu einem Superheld? Was macht den aus? Was muss der so für, also als Arbeitsplatzbeschreibung, was muss der mitbringen, so an Kräften, an Fähigkeiten? Und ich bin mir sicher, da könnt ihr mir helfen. Also, was für Fähigkeiten, was für Kräfte braucht ein Superheld? Du hast gesagt, die soll nichts sagen. Habt ihr was oder sollen die helfen? Was braucht ein Superheld? Kraft, danke. Mut. Klugheit. Hoffnung. Ah, da oben, ja. Selbstlosigkeit. Wir kommen darauf zurück. Weiter? Ja, ist natürlich ein cooles Outfit. Was ist ein Superheld, wenn er nicht super aussieht? Na klar. Was noch? Braucht ihr einen Kaffee eigentlich? So. Na, dann kommt. Ein Cape, natürlich, dass er im Wind flattert. Courage. Demut. Oh, jetzt geht's aber steil hier. Ich nehme den Ball mal auf, weil tatsächlich, wenn man an Superhelden denkt, denkt man sofort erstmal an Kraft, Stärke, fliegen können, damit das Cape schön im Wind flattert und so. An all diese Dinge. Aber ich glaube, das, was einen Superhelden als allererstes ausmacht, ist sein Herz. Selbstlosigkeit haben wir gehört, Demut haben wir gehört. Denn diese ganzen Kräfte und so, ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Superheldenfilm gesehen hat, diese ganzen Kräfte, die haben ja auch immer die Bösen, ne? Die sind deswegen noch keine Superhelden, das sind halt so die Superschurken. So, und was den Unterschied macht, ist das Herz. Also für wen setze ich mein Leben ein? Für wen lebe ich? Für wen opfere ich mich auf? Selbstlosigkeit, Demut, Hingabebereitschaft. Das macht am Ende einen Held zu einem Held. Und Helden, ihr Lieben, die lieben wir ja irgendwie gerade in unserer Zeit, ne? Ich glaube, es gab bis jetzt keine Zeit, in der es so viele Superheldenfilme gab wie bisher. Der Markt boomt, ob Marvel, DC oder guck bei Netflix oder Amazon Prime mal einfach mal so, gib mal Superheld ein. Du wirst zugeballert. Ich glaube, wenn du ein Jahr lang nur Fernsehen guckst und zwischendurch schläfst, schaffst du es nicht, um alle Superheldenfilme zu gucken, die es gerade gibt. Ist Wahnsinn, wie viele Filme es gibt. Wisst ihr, wer der älteste Superheld ist? Der älteste, den es gibt? Wer war der erste Superheld? Was? Superman, natürlich. Und wisst ihr, wie alt der Mann ist? Wann ist das erste Superman-Comic rausgekommen? 1938. Der geht auf die 100 zu, der Kerl, und sieht immer noch super aus. Wahnsinn. Wisst ihr auch, wer der beliebteste Superheld ist? Ah, Spider-Man. Seit 24 Jahren. Ich habe mich echt gewundert, fährt jemand anders den beliebtesten Superhelden an? Auch nicht? Ich gebe euch einen Tipp. Ja, Batman. Genau. Batmans Freunde sind auch meine Freunde. So, meine Frau hat mir tatsächlich vor kurzem, vor einer Zeit, eine Karte mitgebracht, als sie irgendwo war. Da steht drauf, sei immer du selbst, außer du kannst Batman sein, dann sei Batman. So. Führt mich zu dieser Geschichte. Kennt ihr die Geschichte von der Nonne und dem Mantafahrer? Ist eine Nonne, die ist mit dem Auto unterwegs. Ne? Auf einmal hat sie einen Platten, bleibt liegen, irgendwie steigt aus, Wagenheber, irgendwie, keine Ahnung, wie kriege ich das Ding jetzt heile. Hält einen Mantafahrer an, sieht die Frau in ihrem Ornat, ne, in den ganzen Nonnenklamotten steht sie da. Der Mantafahrer steht sofort aus, Ärmel hoch, fahren Sie, ich helfe Ihnen. Fängt an, den Reifen zu wechseln, mitten in der Sonne, schwitzt, aber er ist völlig hingegeben, hilft der Frau, später voll eingesaut, aber fertig, ne? Steigt wieder in sein Auto ein, da sagt die Nonne zu ihm, danke, Gott segne Sie dafür. Ach, sagt der Mantafahrer, Batmans Freunde sind auch meine Freunde. Ihr Lieben, Superheldenfilme boomen. Wie blöd, der zweiterfolgreichste Film der Weltgeschichte ist Avengers Endgame hat 2,8 Milliarden Dollar eingespielt. Das muss man sich mal vorstellen. So. Und unter der Top 10 der beliebtesten der erfolgreichsten Filme, sind 4 Superheldenfilme. Und wenn man dann noch die Helden dazu nimmt, wenn man so die anderen, so Avatar und so sich anguckt, bam, dann bist du ganz schnell bei 7 Heldenfilmen. Das ist schon ein Statement. Und ich habe mich gefragt, warum lieben wir eigentlich so Superheldenfilme? Warum ist das für uns so eine große Nummer? Und ich glaube, das hat etwas zu tun mit der Welt, in der wir leben. Wir leben in einer globalisierten Welt. Wir kriegen alles mit, was irgendwie in dieser Welt passiert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man den Fernseher anmacht, wenn man Nachrichten guckt, dann kann das auch mal echt überfordernd sein. All das, was man mitkriegt. Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel, Krieg überall auf dieser Welt, Hungersnöte, Nöte, Gewalt, Hass, Brutalität. Da kann man schon irre gehen. Und ich glaube, wir merken in unserer Zeit, wie vielleicht niemals zuvor, wie zerbrechlich die Welt ist, in der wir leben. Und da gibt es natürlich ganz schnell den Wunsch danach, dass jemand kommt und es heile macht. Jemand, der es gut hinkriegt. Jemand, der die Kraft und die Fähigkeiten und die Kompetenz hat, es gut zu machen. So, eine Lösung zu bringen, wo wir uns ohnmächtig fühlen. Und da spüren wir irgendwie, wir brauchen einen Superheld oder sowas. Und da rede ich nicht mal nur von den großen Themen der Welt, von den ganzen Kriegen in der Welt und all dem, lade ich dich einmal in dein Leben zu gucken. Es gibt ja auch die ganz alltäglichen Probleme unseres Lebens, unserer Welt. Ein Arztbesuch, eine Diagnose und dein ganzes Leben ist nicht mehr wie vorher. So. Und vielleicht musst du an eigene Dinge denken, wo du sagst, boah, ich würde mir jemanden wünschen, der die Kompetenz und die Macht hat, einfach zu sagen, boom, und alles ist wieder heile. So. Ich glaube, aus dieser Zerbrechlichkeit kommt die Sehnsucht und der Wunsch nach Superhelden. Aber das Problem ist, wir wissen genau, so funktioniert es nicht. Deswegen hatten wir ja in unserer schönen Selbsthilfegruppe hier gerade, ne? Die Superhelden, die da stehen und über dieses Problem diskutieren, dass sie merken, es klappt nicht. Die Methode, die Art und Weise, wie wir versuchen, die Welt zu retten, sie funktioniert am Ende nicht. Du hast ein Problem, der Superheld kommt, macht's heile, das nächste Problem kommt. Der Superheld kommt, macht's heile, das nächste Problem kommt. Und das ist eine never-ending story. Das wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Und wir merken, so wie wir das menschlich denken, funktioniert Rettung der Welt nicht. Nicht mal meines kleinen Lebens. So. Und deswegen habe ich gedacht, möchte ich heute mit euch über einen anderen Held reden. Die Bibel nennt ihn nicht Superheld, in Jesaja wird er sogar als Gottheld beschrieben. Wow. Also Gottheld ist nochmal eine Nummer mehr als Superheld, wie ich finde. So. Und der Typ, über den ich rede, oder die Person, das ist Jesus. Vor 2000 Jahren erzählt die Bibel davon, dass er gekommen ist und einen Unterschied gemacht hat. Auf eine Art und Weise, die man bis heute schwer erklären kann. Weil er so unfassbare verändernde Dinge ins Leben von Menschen getragen hat. Kranke hat er gesund gemacht. Blinde konnten auf einmal wieder sehen, Taube konnten hören, Lahme konnten gehen. Menschen, die ausgeschlossen waren von der Gesellschaft, hat er integriert. Er hatte eine integrative Kraft, die bis heute ihresgleichen sucht. Zöllner und Zeloten hat er an einen Tisch gebracht. Kurzer Fun Fact. Ein Zöllner, was ist ein Zöllner? Ein Zöllner damals, denkt jetzt nicht an Zollbeamten irgendwie, der bei uns irgendwie am Flughafen steht. Ein Zöllner damals, der hat für die römische Oberherrschaft, also für die Feinde, die Steuern eingetrieben. Das waren Vaterlandsverräter. Und ein Zelot war ein jüdischer Freiheitskämpfer. Wenn der dem Zöllner auf der Straße begegnet hat, hat er den abgestochen. Und bei Jesus kommen die auf einmal zusammen. Und sie ertragen das nicht nur, sie beginnen einander zu lieben und füreinander zu leben. Leprakranke, Aussätzige, ja, die, wenn du Lepra hast, dann verfault dein Körper bei lebendigem Leib. Dir fallen irgendwann Körperteile ab. Und das ist so ansteckend, dass Leprakranke damals aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Sobald man das mitgekriegt hat, dass sie krank waren, wurden die in Leprakolonien außerhalb der Städte. Da durften sie dann so langsam sterben. Keiner wollte die um sich haben, weil es ein Todesurteil war. Keiner ist ihnen nahe gekommen. Und was macht Jesus? Der geht auf die zu und er kommt ihnen nicht nur nahe, er berührt sie, um sie zu heilen. Er hätte das auch aus der Ferne machen können, so. So, macht er nicht. Er geht hin und berührt sie. Warum? Weil dieser Menschen niemand berührt hat. Und er ist immer dahin gegangen, wo die Not ist, hat die Bedürfnisse gesehen und ist Menschen auf eine Art und Weise begegnet, wie sie es brauchten. Und das hat alles verändert. Er hat Tote zum Leben erweckt. Am Ende ist er sogar selber auferstanden. Und das Krasseste, das Entscheidende sind nicht mal die Wunder, die er getan hat. Wenn ihr die Evangelien lest, macht das mal, dann werdet ihr merken, das Beeindruckendste an diesem Mann sind nicht die Wunder, die er getan hat, sondern sein Herz, seine Demut, seine Selbstaufopferung, seine Hingabe, seine Liebe. Die hat den Unterschied gemacht. Und er war, nur weiß Gott nicht, und das meine ich ernst, weiß Gott nicht irgendwer. Ich lese euch das nochmal vor, wir haben es gerade in der Lesung schon gehört. 2, 3 Verse lese ich euch nochmal. Wie Paulus das beschreibt im Philipperhymnus, ein altes Glaubensbekenntnis, da heißt es über Jesus, er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, also der Gott war, ja, er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Wörtlich steht hier im Griechischen, wie ein Sklave. Ja, er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wow. Das ist mein Held. Das ist mal ein Unterschied. Wo gibt es solche Helden? Wo gibt es solche Menschen, die sich so selbstlos, so aufopfernd für andere einsetzen und nicht an sich selber denken? Und warum hat er es getan? Aus Liebe. Das ist immer der Grund. Das ist der Grund, den Jesus selber sagt. Als Jesus darüber gesprochen hatte, Jesus gesagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Liebe. Liebe zur Welt. Aber die Welt ist groß, ich mach's mal kleiner. Wer von euch würde sagen, ja, ich bin Teil dieser Welt? Denkt kurz drüber nach und dann gerne Handzeichen, ist keine rhetorische Frage. Diejenigen von euch, die jetzt diese Frage beantworten mit, ja, stimmt, ich bin Teil dieser Welt, aber auch diejenigen, die sich entscheiden, ich bin nicht Teil dieser Welt oder ich möchte die Hand jetzt nicht heben, ihr seid alle mit dem Boot, leider. Oder was heißt Gott sei Dank? Ihr seid mit dem Boot, ihr seid Teil dieser Welt. Ja? Aber wenn das stimmt, dann macht euch doch bewusst, was dieser Satz bedeutet. Wenn Jesus sagt, Gott liebt diese Welt so sehr, dass es ein Leben für sie gibt und du bist Teil dieser Welt, was heißt das für dich? Gott liebt dich so sehr, sagt Jesus, dass er bereit ist, sein Leben für dich zu geben. Wer würde das tun? Nicht, um Ruhm und Anerkennung zu kriegen, so damit alle ihn feiern und sagen, wow, Superheld, so, sondern um dir seine Liebe zu zeigen. Was ist sein Ziel? Steckt auch da drin. Um dich zu retten, heißt er. Um dich zu retten, um dich mit seiner Liebe zu gewinnen. Das heißt, wer glaubt, wird gerettet werden. Ewiges Leben haben. So. Das ist der Grund, das ist das Ziel. Und Glaube, ihr Lieben, ist in der Bibel immer eine Beziehung. Es ist nie nur so für Wahrhalten, dass es da jemanden gibt da oben oder vielleicht auch nicht, man weiß nicht so genau. Das hat nichts mit Glauben zu tun, das ist die Voraussetzung für Glaube. In der Bibel ist Glaube immer eine Beziehung. Und das ist doch völlig logisch, weil wenn dich jemand liebt, dann möchte er eine Beziehung. Das liegt in der Natur von Liebe. Das weiß jeder von euch, der schon mal verliebt war. Liebe sehnt sich nach Erwiderung, nach Beziehung. Und in dieser Beziehung wird unser Leben heil. Das ist das, was passiert. Denn Jesus ist nicht nur gekommen, um uns zu retten, sondern auch, um uns zu verändern, um Unterschied zu machen. Das war von Anfang an das Ziel und der Plan. Jesus ist gekommen und hat Menschen aufgerufen, ihm nachzufolgen und sie wurden dann Jünger. Und da sind wir auch wieder bei so einem Thema. Auf der einen Seite wollen wir alle Superhelden sein und auf der anderen Seite wollen wir alle jünger sein, als wir sind. Zumindest ab einem gewissen Alter. Aber das ist nicht das, worum es in der Bibel geht. Dieser Begriff Jünger ist ein hebräischer Begriff, der letzten Endes, oder ist ein biblischer Begriff, der letzten Endes ausdrücken will, ein Schüler. Ja, das ist ein Schüler. Jesus hat Menschen als Schüler berufen, damit sie von ihm lernen, wie man letzten Endes lebt. Ich habe da nochmal einen Bibelvers mitgebracht aus Matthäus 11, Vers 28 und 29. Ich lese euch das mal vor. Dürft ihr übrigens auch für euch hören. Ich weiß nicht, woran, was euer Leben schwer macht, wo du dir gerade wünschst, ey, da bräuchte ich echt mal so einen Superheld, der reinkommt und einfach mal heile macht. Oder wo es schwer ist und wo dich Dinge belasten oder dein Leben echt gebeugt ist. Hör diesen Satz, den Jesus sagt, wirklich heute für dich. Kommt her zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Und ich habe das mal hier mitgebracht, da oben steht es, ihr seht das. Und ich habe mal einen Satz hervorgehoben, um euch was zu zeigen. Zwei Worte unterstrichen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Und es ist Joch und Lernen unterstrichen. Das hat einen Grund, weil es uns einen Einblick gibt in das, was wie Jesus denkt und was Jesus tun will. Joch ist erstmal, das kennen diejenigen, die von euch noch irgendwie Landwirtschaft so in Erinnerung haben, das ist erstmal so dieses, das ist so ein Ding, das hat ein Ochse zum Beispiel, wird einem Ochsen umgehängt, wenn er einen Karren ziehen will. Aber Jesus benutzt, oder in der hebräischen Zeit, zur Zeit Jesu, hatte das noch eine andere Bedeutung. Und Jesus war Jude und hat zu Juden gesprochen, deswegen hat er natürlich auch Bilder benutzt, die sie kannten. Und im jüdischen, in diesem Schüler-Lehrer-Verhältnis, da war das Joch ein Bild für die Art und Weise, wie ein Rabbi gelebt hat und wie er andere und wie er gelehrt hat. Lehre und Leben war immer eins damals. Das heißt, wenn ein Rabbi seinen Schülern beibringen wollte, wie man lebt in dieser Welt, wie Leben funktioniert und wie Glauben funktioniert und Gott eine Rolle spielt in unserem Leben, dieses Ganze, das war das Joch. Das heißt, wenn Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, sagt er damit, übernehmt meine Art zu leben, miteinander und mit Gott und lernt von mir. Schaut auf mich und lernt das. Warum? Ich bin der Lebendige, also nicht ich, Jesus. Nein. Ich bin der lebendige Gott. Ich bin der Gott, der das Universum geschaffen hat, der jetzt gerade die Galaxien in seiner Hand hält, der dafür sorgt, dass deine Moleküle deines Körpers nicht auseinanderfliegen, sondern zusammenbleiben. Dieser Gott ist in Jesus Mensch geworden und sagt, schau auf mich, ich habe das Leben erfunden. Natürlich weiß ich, wie es funktioniert. Lern's von mir. Lern's von mir. Und deswegen funktioniert oder beginnt dieser Text, den wir gerade hatten, dieser große Hymnus, wo es immer heißt, es ist Philipper 2, wo es immer heißt, Gott ist Mensch geworden in Christus und er hat sich erniedrigt, wir haben ihn gerade gehört. Viele gehen davon aus, dass sie sagen, das ist eine Aussage über Gott und das stimmt auf der einen Seite. Aber wenn wir genau hingucken, dann ist es ein Vorbildtext. Denn ein Vers vorher sagt Paulus, warum er diesen Text schreibt. Und das heißt, ein Vers vorher, in Vers 5, nehmt euch Christus zum Vorbild. Denn er, der Gott in allem gleich war und an einer Stufe neben ihm stand, der hielt an dieser Macht nicht fest, sondern hat sich erniedrigt für uns. Nehmt euch Jesus und sein Herz zum Vorbild. Warum rede ich darüber? Ganz ehrlich, wenn wir so leben würden, diese Welt wäre eine andere. Wenn wir so lieben würden, wenn wir so handeln würden, so selbstlos, so hingebungsvoll, diese Welt wäre nicht die gleiche. Hungersnöte, Gewalt, Krieg. Meint ihr, das wäre tatsächlich noch Teil dieser Welt? Alle 3 Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen von Hunger und Armut in dieser Welt. Das wissen wir. Wir denken da nicht immer drüber nach, wir würden auch irre gehen. So, aber es ist eine Wahrheit. Dabei haben wir genug Nahrungsmittel und genug Wohlstand, um den Hunger in dieser Welt zu besiegen. Niemand müsste an Hunger sterben. Wir kriegen es nur nicht hin, das gerecht zu verteilen. So. Wenn wir aber einander lieben würden wie uns selbst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hat Jesus schon hat auch zwischendurch gesagt, ihr erinnert euch. Wenn wir das hinkriegen würden, die Welt sähe anders aus. Wir hätten Lösungen gefunden bis jetzt. Die Kriege würden aufhören. Gewalt, Not, wir würden Lösungen finden. Glaube, ihr Lieben, ist nicht das Sahnehäubchen auf deinem Leben. Ist nicht so ein bisschen Zuckerguss. Glaube ist auch keine Privatsache. Glaube ist eine weltverändernde Kraft, wenn wir denn danach leben. Und da sind wir mitten beim Thema. Heute ist Konfirmation. Konfirmation ist nicht eine kirchliche Tradition. Konfirmation ist auch nicht irgendwie so ein religiöser Ritus, ja, den man so macht, weil ja, aus Kindern werden auf einmal Männer und Superhelden und Frauen und so. So. Das ist nicht so ein Übergangsritual. Wir denken das häufig, ist aber ziemlich vorbei an der Tatsache dessen, was es sein soll. Konfirmation ist die Entscheidung im Leben eines Menschen zu sagen, für mich beginnt ein neues Leben. Ein neues Leben mit Jesus. Und darum wird es auch in diesem Gottesdienst gehen. Ihr merkt das, es spitzt sich irgendwie zu. Und das ist auch das Einzige, worum es nachher in der Frage geht. Nachher in der Frage, ne, wenn es dann soweit ist, dann werdet ihr noch aufgeregter sein wie jetzt. Seid ihr noch aufgeregt? Ja. Ist besser geworden? Super. Guck mal, ich rede einfach und es wird besser. Cool. Soll ich noch weiterreden? Nein. Okay. Nachher werde ich hier stehen und ich werde euch die Frage stellen, ob ihr konfirmiert werden wollt. Und da werden einige Worte drin sein. Aber man kann diese Worte zusammenfassen auf eine ganz simple Frage. Willst du mit Jesus leben, ja oder nein? Fragezeichen. Darauf kannst du es zurück. Das ist der Kern. Und die Antwort darauf wird eine Folge haben in unserem Leben. Sie wird Konsequenzen haben. Denn es ist wie in jeder Beziehung. Beziehungen prägen dich. Du kannst nicht mit jemandem eine intensive Beziehung leben, ohne dass diese Beziehung Auswirkungen auf dein Leben hat. Ist mit Gott ganz genauso. Wenn du mit Gott lebst, wenn du mit Jesus lebst, wird das Konsequenzen haben. Er wird dein Leben verändern. Er wird zuerst dein Herz verändern. Die Art, wie du denkst, die Art, wie du fühlst, die Art, wie du Dinge bewertest, auch auf Menschen guckst oder dich selber anguckst, sie wird sich verändern. In Konsequenz dessen wird sich dein Verhalten, dein Handeln ändern und dein Leben. Du wirst anders handeln, du wirst anders Entscheidungen treffen. Und weil du das tust, wird in Konsequenz dessen sich die Welt um dich verändern. Es beginnt in deinem Herz. Und es greift hinein in die Welt, die dich umgibt. Glaube ist eine weltverändernde Kraft. Und ich wünsche euch, dass ihr das spürt in eurem Leben. Ich wünsche es zuerst euch heute, unseren Konfirmanden. Ihr seht übrigens großartig aus. Hat euch das heute schon jemand gesagt? Sehr gut. Ihr seht großartig aus, wirklich. Ihr auch. So. Aber ihr seht natürlich wegen denen so großartig aus. Deswegen sind wir hier. Also ich wünsche es euch, dass ihr merkt, wie Glaube einen Unterschied in eurem Leben macht. Aber ich wünsche es euch ganz genauso. Ich werde nachher die fragen, wegen denen sind wir hier, ob die mit Jesus in einer Beziehung leben wollen. Aber ihr dürft diese Frage genauso für euer Leben hören. Und ihr dürft dabei an die Not und die Situation, die Herausforderung, die Dunkelheit und die Probleme eures Lebens denken. Und das Problem ist, wir müssen uns jeden Tag neu für eine Beziehung entscheiden. So, wir leben Beziehungen nicht in der Vergangenheit, nicht weil wir einmal entschieden haben, sie zu leben, sondern wir müssen sie jeden Tag neu treffen. Also höre diese Frage auch für dich. Möchtest du, dass Gott ein relevanter Teil deines Lebens ist? Die Antwort darauf wird unfassbare Veränderungen und Konsequenzen für dein Leben haben. Also ich wünsche es euch, aber ihr Lieben, ich wünsche es auch dieser Welt. Weil diese Welt braucht einen Unterschied. Diese Welt braucht Gottes Handeln. Und diese Welt braucht Menschen, die im Glauben Schritte gehen und Teil der Veränderung sind, die Gott in diese Welt hineintragen will. Amen.